Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Ich grüße Sie. Der Neujahrsvorsatz Nummer 1 ist immer noch mit dem Rauchen aufzuhören. Man denkt ja irgendwie so gefühlt, Mensch, es raucht ja keiner mehr. Aber wenn man aktuellen Studien folgt, dann sieht man, in Berlin greift jeder und jede Dritte regelmäßig zur Zigarette. Und ich behaupte mal, die allermeisten würden sagen, naja, ohne Zigaretten wäre es schon besser. Wie schafft man es, mit dem Rauchen aufzuhören? Darum kümmern wir uns heute bei den Experten mit Dr. Karin Fitztum, Suchtexpertin am Vivantes Klinikum in Neukölln. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Fitztum.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Frau Fitztum.
Und liebe Hörer natürlich auch guten Morgen.
Erste Frage vorweg, die sich wahrscheinlich ja alle, die rauchen oder mal geraucht haben, sich schon gestellt haben. Warum ist es eigentlich so schwer, mit dem Rauchen aufzuhören? Warum gelingt es so wenigen morgens zu sagen, so jetzt ist Schluss und dann wird halt einfach nicht mehr geraucht?
Das hat natürlich mehrere Gründe. Einerseits ist es sicherlich, dass die körperliche Abhängigkeit von vielen unterschätzt wird. Und das Rauchen ist in Deutschland, in Berlin einfach noch gesellschaftlich akzeptiert und mehr oder weniger allgegenwärtig. Also es gibt ja wenige Einschränkungen, es gibt wenig Aufklärung. Und deswegen ist da das Problembewusstsein oft noch nicht so ausgeprägt, wie das in anderen Ländern beispielsweise ist.
Wobei man sagen muss, wenn ich es jetzt so mal mit meiner Kindheit und Jugend vergleiche, wo man da überall noch rauchen durfte, wie günstig Zigaretten da gefühlt noch waren, da gab es auch diese Hinweisschilder noch nicht. Also ein bisschen was ist ja schon passiert, ne? So ganz normal ist es doch nicht mehr zu rauchen, oder?
Na ja. Das ist immer eine Frage natürlich des Blickwinkels. Wenn wir zum Beispiel nach England schauen, da gibt es also schon seit ungefähr 6-7 Jahren sogenannte neutrale Verpackungen beispielsweise. Oder es gibt in vielen Ländern inzwischen rauchfreie Parks und Strände. Also wir sind einfach im europaweiten Vergleich nach wie vor das Schlusslicht und auch mit relativ großem Abstand zu anderen europäischen oder auch zu internationalen Ländern.
Okay, verstehe. Also gerade in Deutschland ein Problem, wenn man diesen Studien folgt, auch gerade in Berlin wird verhältnismäßig viel geraucht, auch im Vergleich zu anderen Regionen. Ich wollte eine Sache, Frau Fitztum, nochmal nachfragen. Sie haben anfangs gesagt, die körperliche Abhängigkeit wird unterschätzt. Wie muss man sich diese körperliche Abhängigkeit denn vorstellen bei einem, sag ich mal, durchschnittlichen Raucher?
Ja, also es geht ja los in der Regel in der Pubertät, wo sozusagen die Raucherkarriere startet. Man schaut sich das in der Familie, im Freundeskreis so ein bisschen ab. Man beginnt eigentlich aus Neugierde und nach einer relativ kurzen Zeit, wo man sozusagen profitiert vom Rauchen, das heißt, man kann sich einen Moment lang besser konzentrieren, man ist vielleicht ein bisschen weniger gestresst, wird es eben sozusagen ein körperliches Bedürfnis zu rauchen. Es bilden sich im Gehirn verschiedene Rezeptoren, gerade wenn man eben in jungen Jahren beginnt. Und diese Rezeptoren sozusagen lösen dann diese Gedanken ans Rauchen oder rauchen wollen aus. Beziehungsweise eben auch diesen ganz starken Zwang, sozusagen in bestimmten Gelegenheiten zur Zigarette zu greifen. Also man erlernt quasi das Rauchen und über diese körperliche, ja, über diese Bedingungen sozusagen und Zwänge, die sich da aufbauen, entsteht die körperliche Abhängigkeit. Sodass man eben am Morgen bei, ganz viele werden das kennen, nach dem Aufstehen innerhalb der ersten 1, 2, 3 Minuten muss man rauchen. Manche Menschen wachen eben auch nachts auf, weil sie rauchen müssen.
Frau Fitztum-Jörg hat uns geschrieben über den Chat über rbb888.de und schreibt, guten Morgen, wahrscheinlich können Sie mir nichts Mutmachendes sagen. Ich möchte aber trotzdem fragen, meine Frau ist Mitte 40, raucht viel und ist beruflich sehr eingespannt. Ich mache mir Sorgen um sie, aber sie will nicht mit dem Rauchen aufhören. Bin ich da völlig machtlos, wenn sie es nicht selbst ändern will oder kann ich großgeschrieben irgendetwas tun? Frau Fitztum, was raten Sie, Jörg?
Das ist wirklich eine schwierige Position für die Angehörigen. Je mehr man sozusagen das Gegenüber bittet, aufzuhören, desto mehr Widerstände machen sich normalerweise breit. Und in der Regel kann eine neutrale Person da am ehesten ein Umdenken einleiten. Das Problem ist sozusagen, dass der Raucher, die Raucherin in der Regel nichts von den Schäden, die tagtäglich passieren, spürt, sondern oft erst nach einigen Jahrzehnten sozusagen die Diagnose am Tisch liegt. Und deswegen ist oft eben das Verständnis, dass man etwas ändern sollte, nicht gegeben. Man hat eher Angst davor, dass man es womöglich nicht schafft, gerade bei den Frauen oft, dass man vielleicht zunimmt. Diese Argumente sozusagen stehen dem dann so ein bisschen gegenüber. Und da ist es wirklich für die Angehörigen sehr schwierig, eine Änderung herbeizuführen. Mhm. Was man sicherlich probieren oder machen könnte, ist, dass man quasi neutrale Informationen, zum Beispiel von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder von den Krankenkassen, einfach mal auf den Tisch legt.
Also Prospekte sich besorgen und die einfach mal liegen lassen und darauf hoffen, dass der Partner, die Partnerin dann in so einem stillen Moment da doch mal drin blättert und ins Grübeln kommt.
Ganz genau. Ne? Also man so ein bisschen zu entemotionalisieren und auch aus dieser Lehrerposition oder aus dem Moralisieren so ein bisschen rauskommen.
Tim aus Neukölln hat uns schon geschrieben über den Chat über rbb888.de und schreibt: Guten Morgen, Hendrik, ich bin heute 28 Jahre alt, habe mit 14 Jahren angefangen zu rauchen und habe am Ende auch stark geraucht, eine Schachtel am Tag. Vor 2,5 Jahren habe ich es geschafft aufzuhören. Ich habe damals an einer kostenlosen Studie der Uni teilgenommen, wo ich an 6 Terminen mit anderen Rauchern und einem Betreuer über meine Sucht gesprochen habe. Die ersten Wochen waren wirklich schwer, aber mit der Unterstützung meiner Freundin und ein bisschen Zähne zusammenbeißen habe ich es geschafft. Heute denke ich gar nicht mehr ans Rauchen. Also Tims Tipp an alle Raucher: Die ersten 2 Wochen sind unangenehmer körperlicher Entzug, aber dann habt ihr es überstanden und es ist nur noch Kopfsache und Willensstärke. Frau Fitznum, ich würde gerne nochmal auf das eingehen, was Tim uns geschrieben hat, der ja meinte, die ersten 2 Wochen sind unangenehmer körperlicher Entzug. Habt ihr die überstanden, ist es nur noch Kopfsache und Willensstärke. Und da habe ich bei dem Willensstärke, als ich das vorgelesen habe, so ein bisschen innerlich gezuckt und gedacht, na, ist es denn wirklich, hat es wirklich so viel mit Willensstärke zu tun?
Also das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, ne, dass man aufhören will, damit es klappen kann. Aber es müssen dann schon noch ein paar andere Strategien mit dazukommen, damit es wirklich langfristig, das heißt also mindestens 1 Jahr sollte man, oder erst ab dann gilt man eigentlich als erfolgreich Ex-Raucher. Und dazu braucht man dann eben doch die Strategien. Also der Tim hatte ja auch erzählt, dass er eben in einer Gruppe gewesen ist. Und gerade im letzten Jahr sind auch nochmal die Behandlungsleitlinien aktualisiert worden. Und auch dort wurde wieder bestätigt, dass eben genau diese Kombination aus einer Gruppenentwöhnung plus, wenn eben eine körperliche Abhängigkeit vorliegt, Medikamenten, die erfolgreichste Strategie ist, mit dem Rauchen verlässlich aufzuhören.
Also Willensstärke dann insofern, dass man wirklich selbst den Vorsatz und den Wunsch haben muss, den dringenden Wunsch aufzuhören. Wenn man sagt, so ja, genau. Och, guck mal, wird es wahrscheinlich nicht klappen.
Ganz genau. Und da wiederum wollte ich auch nochmal auf den Jörg zurückkommen. Der hatte ja auch gesagt, er würde ja gern seine Frau auch unterstützen. Und gerade in dieser ersten Phase des Entzugs kann es auch wirklich sein, dass die werdenden Ex-Raucher sehr gereizt sind und viel Unterstützung aus dem Umfeld brauchen, viel Lob, viel Anerkennung, gemeinsame Essen gehen beispielsweise, Blumen, Gratulationen. Das kann alles dazu beitragen, dass man diese ersten schweren Wochen gut übersteht.
Ja, bei manchen ist es vielleicht so, dass sie sich dann den rauchenden Partner zurückwünschen, ne? Wenn der dann auf einmal nur noch gereizt ist und Stress macht.
Ja. Das wäre natürlich kontraproduktiv, ne?
Bei uns am Telefon ist jetzt Monika aus Neukölln, die es geschafft hat. Guten Morgen, Monika, grüße Sie.
Guten Morgen.
Monika, ja. Monika, Sie haben 35 Jahre lang geraucht und dann vor 8 Jahren aufgehört.
Ja.
Wie macht man das, wenn so lange die Zigarette ja wirklich Teil des Lebens war? Wie hört man dann plötzlich auf?
Also ich habe gerade noch mal nachgerechnet und es waren schon über 40 Jahre, die ich geraucht habe. Ich habe einfach, das für mich war das ein finanzieller Aspekt. Nicht, dass ich da zu wenig Geld hatte, aber ich hatte auch Spaß mal ausgerechnet, was ich so im Monat fürs Rauchen ausgebe. Und das waren über 400 Euro. Und da habe ich wirklich gedacht, du bist blöde. Ja. Und dann habe ich von heute auf morgen aufgehört zu rauchen. Ich habe aus Vorsicht mein ganzes Kleingeld vorher ausgegeben. Ich habe kein wenig getankt, damit ich nicht in die Versuchung komme, nochmal total irgendwo hinzufahren, um mir dann Zigaretten zu kaufen. Aber ich muss sagen, es ist, wie ein Vorredner schon sagte, ein Schalter im Kopf gewesen, der einfach umgeschlagen ist. Und ich hatte überhaupt keine Entzugserscheinung nach diesen ganzen Jahren. Mir fiel das so leicht, da habe ich auch gedacht, warum hat es nicht früher schon mal so ausgerechnet?
Frau Fitznum, ist das was Sie auch erleben in der Praxis, dass bei manchen einfach so ein Schalter umspringt und man zum Beispiel auch über diese finanzielle Komponente, heute gibt es ja auch Apps für, ne, da kann man sich dann jeden Tag anschauen, wie viel man schon wieder gespart hat, dass das so ein Motivator sein kann?
Auf jeden Fall. Also für viele ist es natürlich auch der gesundheitliche Aspekt und die merken halt dann auch ziemlich schnell, der Blutdruck sinkt ein bisschen, die Werte bei der Lungenfunktion wären besser. Bei wieder anderen ist es, so wie die Weltgesundheitsorganisation vielleicht auch fürs kommende Jahr als Motto rausgegeben hat, der Umweltschutz. Wir wissen halt, dass der Tabakanbau auch einen sehr, sehr großen CO2-Fußabdruck hinterlässt. Also da ist jeder auch ein bisschen anders, wo er sozusagen die Vorteile sieht. Es kann das neue Enkelkind vielleicht auch sein. Mhm. Und ich glaube, was die Monika auch gut gemacht hat, ist einerseits, dass sie sozusagen selber so ein bisschen ihre Schwachstellen schon kannte, ne, mit dem Kleingeld, mit dem Tanken, sodass man da ein bisschen vorbaut und sozusagen mit Trockenschwimmübungen ein bisschen auch sich vor sich selber schützt und dann wirklich eben von einem Tag zum anderen aufhört. Mhm. Ne? Also kein Reduzieren oder Ähnliches, sondern wirklich der Entschluss ist gefallen und es kann sein, dass das nicht jeden Tag gleich gut gelaufen ist sozusagen oder gleich gut laufen wird, aber dass es grundsätzlich die Entscheidung einfach getroffen wurde.
Ja. Monika, das sind ja Zehntausende von Euro, die Sie gespart haben in diesen 8 Jahren. Was haben Sie sich davon Schönes gegönnt? Ein Porsche?
Naja, ich muss sagen, ich habe 2 Kinder, ne? Und das Geld hat man dann trotzdem nicht. Aber man gibt es immer gern für andere Sachen aus.
Okay.
Mittlerweile habe ich ein Enkelkind und dem gebe ich auch gerne was.
Vielen Dank für den Anruf, Monika. Motivierend, glaube ich, für viele, die noch an der Zigarette hängen. Schönen Sonnabend.
Danke, wünsche ich auch.
Ciao, ciao. Sie hören RBB 88.8, die Experten, die sich heute mit dem Thema, wie schaffe ich es mit dem Rauchen aufzuhören, beschäftigen. Mit Dr. Karin Fitztum, sie ist Suchtexpertin am Vivantes Klinikum, kennt zahlreiche Strategien und jetzt am Telefon mit Thomas aus Charlottenburg. Moin, Thomas.
Ja, moin.
Thomas, Sie haben es geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören, übers Dampfen, wenn ich meine Redakteurin richtig verstanden habe, mit der Sie schon gesprochen haben. Erzählen Sie mal.
Und zwar folgendermaßen, also mich machte der Geschmack des Rauchens, also es gefiel mir nicht mehr und suchte nach Möglichkeiten vom Rauchen wegzukommen, wusste aber, da ich ein sehr starker Raucher bin, dass ich das auch nach mehreren Versuchen so nicht schaffe und habe mich dann in Anführungsstrichen substituiert und zwar mit dem Dampfen und zwar das klassische Dampfen vor 12 Jahren, also ganz einfach mit einem Dampfgerät, selbstgemachtem Liquid. Zutaten in der Apotheke gekauft, Aromen auch gekauft und gemischt und dann gedampft. Und es funktionierte von einem Tag auf den anderen.
Und war denn dann in diesem Dampfliquid, in dieser Flüssigkeit, war Nikotin drin, ja?
Ja, zu Anfang war Nikotin drin. Das hat sich aber sehr schnell reduziert. Also innerhalb von Monaten reduzierte sich das immer weiter, sodass fast nach einem Jahr gar kein Nikotin mehr drin war. Und die, meiner Meinung nach, ist die Sucht oder das, was einen süchtig macht, weniger das Nikotin, mehr der Throat-Hit, das heißt der Druck auf der Lunge beim Inhalieren. Und dadurch, und das kann man also wirklich durch Temperaturen regeln, also durch Dampftemperaturen. Und dadurch hat das Ganze sehr gut funktioniert. Und ich muss dazu sagen, dass ich bis heute, ich hatte nicht einmal das Gefühl, ich müsste zu einer Zigarette greifen, die ganzen 12 Jahre über. Und habe bis heute, wenn ich heute dampfe, dann ist es vielleicht 1-2 Mal in der Woche, 1-2 Züge und das Ganze ohne irgendwas, nur noch ein bisschen Geschmack drin.
Verstehe.
Das war's.
Verstehe.
Und das funktioniert sehr gut. Ich kann nicht verstehen, warum das Dampfen dann häufig so verteufelt wird.
Das ist natürlich ein gutes Stichwort für unsere Expertin, Frau Dr. Fitztum. eine sinnvolle Strategie, die bei Thomas ja ganz offensichtlich sehr gut geholfen hat, vom Nikotin wegzukommen.
Ja, klingt verlockend. Was wir beobachten in den wissenschaftlichen Studien ist eher, dass man so ein bisschen vom Regen in die Traufe kommt. Also erstens muss man natürlich sich überlegen, was ist das Ziel? Ne? Will ich wirklich sozusagen ganz von diesem Hand-Mund-Inhalieren wegkommen oder will ich sozusagen einfach umsteigen? Und was sich gezeigt hat, war, dass sehr viele von denen, die das probieren, jetzt unabhängig, man muss ein bisschen weiter ausholen, die Geräte sind natürlich relativ neu. Wir haben überhaupt keine Langzeitstudien naturgemäß und es kommen auch immer wieder neue Produkte auf den Markt. Also es ist sehr schwierig, natürlich den Überblick zu bewahren, Nummer 1. Nummer 2, es gibt keine Anleitung, so wie Sie es vielleicht intuitiv geregelt haben, Thomas, das Nikotin zu reduzieren. Dazu gibt es noch keine Empfehlungen international und in Deutschland auch nicht. Also wie kann es gelingen, sozusagen von diesem suchterzeugenden Nikotin sozusagen wegzukommen? Und was leider eben auch ein großes Problem aus unserer Sicht ist, dass eben gerade diese Aromen oder eben auch die Trägersubstanz in diesen Liquids bei verschiedenen Menschen, die vielleicht Vorerkrankungen an den Gefäßen, an der Lunge haben, ganz oft so allergische Reaktionen auslösen können. Das heißt, auch der gesundheitliche Gewinn ist sehr umstritten. Und ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, in dieser S3-Leitlinie, die jetzt aktualisiert wurde, kann deswegen auch keine Empfehlung oder kam keine Empfehlung für die E-Zigaretten.
Wobei ich kann Ihre Argumentation nachvollziehen. Nur es ist so, ich behaupte auch nicht, dass Dampfen gesund ist. Also es ist nicht die Bergluft, die man einatmet, aber es ist um ein Vielfaches gesünder, in Anführungsstrichen,
weniger
als
ungesund.
Die klassische Zigarette, wo jetzt nur die ganzen Verbrennungssubstanzen dazukommen, wie jetzt Teer und Ähnliches. Und insofern, bei mir war es wirklich so, es war kein Ansatz. Also ich habe einfach nach was gesucht, nach einer Möglichkeit gesucht, von dem Rauchen wegzukommen. Und alles andere war kein Vorsatz, sondern hat sich einfach entwickelt. Also von selbst, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde, man sollte dort auch entspannt rangehen. Und in dem Moment, es ergibt sich dann von selbst. Und ich kenne viele aus der Dampfer-Community, die wir damals waren, so vor 10, 12 Jahren, die alle zwischenzeitlich, also das Dampfen auch mehr oder weniger aufgegeben haben, wo es funktioniert hat. Das muss man sagen. Und ich habe auch in meinem Bekanntenkreis extrem viele dazu bewegen können, also auf das Dampfen umzusteigen. Und bei denen hat es auch funktioniert.
Vielen Dank für Ihre Geschichte, Thomas. Immerhin bei Ihnen und auch bei vielen anderen hat es funktioniert, übers Dampfen mit dem Rauchen aufzuhören. Danke für den Anruf.
Okay, danke.
Ciao. Tschüss. Aber um es nochmal festzuhalten, Frau Fitztum, Sie können es aus wissenschaftlicher, aus klinischer Sicht nicht empfehlen, diesen Weg zu gehen.
Genau, also es gibt natürlich auch immer sozusagen Gegenbeispiele. Sehr viele benutzen das parallel. Sehr viele benutzen dann, so wie es der Thomas auch erklärt hat, andere Temperaturen. Das heißt, damit kann noch mehr Nikotin freigesetzt werden und werden dadurch sogar noch abhängiger. Sehr viele probieren es für 1, 2 Monate und sagen dann, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes und gehen wieder zurück zum Rauchen. So weit, so schlecht. Es gibt natürlich dann auch noch andere Produkte, die auch in Berlin weit eigentlich plakatiert sind. Das sind die sogenannten Tabakerhitzer. Und da ist das Prinzip noch ein bisschen anders. Da wird sozusagen der Tabak erhitzt und nicht mehr verbrannt. Und auch da verspricht uns die Industrie, dass wir weniger gesundheitliche Schäden bekommen. Und auch da muss man sagen, es liegen bisher nur Ergebnisse eigentlich aus der Industrie selbst vor. Und auch da würden wir sagen, bitte Hände weg.
Frau Fitztum, Josefina hat uns geschrieben mit einer konkreten Frage an Sie. Und Josefina schreibt erstmal, hallo, ich bin 45 und schaffe es leider nicht endgültig mit dem Rauchen aufzuhören. Während der Schwangerschaften, auch immer mal wieder so, habe ich kein Problem, mal 2 oder 3 Wochen oder einfach für ein paar Tage aufzuhören. Ich habe aber schon Apps und vieles andere ausprobiert. Es passiert immer wieder, dass ich insbesondere im Zusammenhang mit Feiern, Alkohol und Ferien wieder anfange. Rauchen ist bei mir sehr stark mit Belohnung und stressfreier Zeit assoziiert. Also nach dem Motto, der Geist ist willig, der Körper ist schwach. Ihre Frage ist nun, es gibt bei uns in der Nähe ein Angebot zur Entwöhnung per Hypnose. Das kostet aber 500 Euro. Und Josefina fragt Sie, Frau Fitztum, was ist davon zu halten?
Die Hypnose ist auch so eine Methode, die natürlich erstmal sehr attraktiv erscheint. Man legt sich hin, jemand anders macht etwas mit einem und löst das eigene Problem. Und auch hier hat die Leitlinie sozusagen eine Antwort gegeben, dass die Hypnose angeboten werden kann, aber es ist kein Soll oder kein Muss. Und die Hypnose ist etwas, was wahrscheinlich ohne Nebenwirkungen ist und deswegen sozusagen kann es angeboten werden. Es ist aber ziemlich unklar, was und wie es wirkt. Das heißt, ist es vielleicht unter Anführungszeichen dieses hohe Schmerzensgeld, das man da bezahlt mit 500 Euro, das einen dann vielleicht ein bisschen mehr bei der Stange hält? Oder gibt es tatsächlich irgendeinen Wirkmechanismus, den wir bisher noch nicht so richtig greifen können?
Also fällt das im Bereich der Esoterik oder ist das ernstzunehmende Medizin?
Also es gibt, das ist auch so schwierig dann in der Definition, was ist Hypnose? Es gibt manchmal einzelne Stunden sozusagen, die genommen werden. Es gibt manchmal Gruppenhypnosen. Und in der Regel ist es aber so, dass die Hypnose sozusagen in dieses Gruppenangebot integriert ist. Das heißt, wir machen das so, dass wir Selbstsuggestionen den Teilnehmern mit aufgeben. Das heißt, man stellt sich vor, wie wird es sein, wenn man ein glücklicher Nichtraucher ist. Mhm. Manche Patienten schreiben das dann auch auf, manche malen Bilder, einfach um sozusagen so ein bisschen die Wirklichkeit ins Jetzt, die Zukunft ins Jetzt zurückzuholen und dann auch so einen individuellen Lösungsweg damit zu finden.
Mhm. Also kann man zusammenfassend, Josefina, sagen, es gibt sehr wahrscheinlich keine keine Nebenwirkungen. Also kann man mal ausprobieren, vielleicht hilft es ja, aber einen medizinischen Nachweis darüber, dass es tatsächlich diese und jene Erfolgsquote hat, gibt es nicht.
Ganz genau. Also ich wäre ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig. Das ist doch ein recht stolzer Preis. Und ich glaube, bei der Josefina spielt vielleicht auch eine Rolle, dass es ihr offensichtlich so leicht fällt, immer mal wieder aufzuhören. Das ist natürlich dann auch sozusagen für den Rückfall oft schon so im Hinterkopf. Ja, wenn ich will, schaffe ich es ja auch wieder da rauszukommen. Wiederum zeigt es natürlich auch, dass man ein trockener Nikotiniker, Nikotinikerin bleibt, ne? Und die Rückfall Gefahr einfach sehr, 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 sehr groß ist. Und es ist halt einfach auch so, dass man ungefähr 8 Anläufe braucht, bis es langfristig klappt.
Sie hören RBB 88.8, die Experten, die sich heute mit Wegen aus der Nikotinsucht beschäftigen. Mit Dr. Karin Fitztum, sie ist Suchtexpertin am Vivantes Klinikum in Neukölln, und mit unserer Hörerin Dorit, die jetzt am Telefon ist. Guten Morgen, Dorit, hallo.
Ja, guten Morgen, Hendrik. Hier ist Dorit.
Dorit, Sie haben aufgehört von einem Tag auf den anderen, weil Sie sich plötzlich geekelt haben vor Zigaretten. Wie ist das passiert?
Durch übermäßigen Genuss. Ja, wir waren so ein paar Kollegen und haben gedacht, ach Mensch, zwischen Weihnachten und Silvester, da ist nichts weiter los. Und sind in ein ganz herrliches Hotel gefahren, waren die einzigen Gäste. Leider regnet es draußen, wir konnten nicht wandern. Also saßen wir von Nachmittag an bis nachts unten in der Hotelbar, haben geredet, geraucht, so ein komisches Cola-Gemisch getrunken und immer wieder geraucht. Naja, der nächste Morgen war schrecklich. Ich hatte einen Kater ohne Gleichen. Und beim Mittagessen oder nach dem Mittagessen zündete sich eine Kollegin eine Zigarette an. Ich dachte, ich muss mich übergeben und habe auch so ein bisschen genervt, habe gesagt, musst du jetzt rauchen, wie kannst du nur? Tja, und das blieb von Tag zu Tag. Ich habe mich gefreut, ich brauchte nichts tun. Entzugsentscheidung, nichts gehabt,
Entschuldigung. War das denn so, dass Sie sich vorher auch schon immer mal wieder so irgendwo im Hinterkopf damit beschäftigt hatten, Mensch, eigentlich würde ich gerne aufhören, oder kam das wirklich wie aus dem Nix?
Nee. Ich hatte schon, wie die Expertin sagt, ich hatte auch schon viele Versuche, aber immer wieder schwach geworden. Ne?
Und dann hat es geklappt auf einmal. Dore, danke für Ihre Geschichte, für die Erfolgsgeschichte.
Ja, ist natürlich nicht zur Nachahmung empfohlen. Ne?
Ja, okay. Ne, wenn es hilft. Tschüss.
Okay, tschüssi, schönen Tag noch.
Danke Ihnen auch, ciao. Frau Fitzung, ich kann mir das immer überhaupt gar nicht vorstellen, dass man so aufhört von einem Tag auf den anderen. Wir haben das ja jetzt schon von einigen gehört, die auch sagten, sie haben gar keine Entzugserscheinungen dann, oder das ist dann ganz leicht. Und wenn man einmal dann so einen neuralgischen Punkt da getroffen hat, wie ist denn das eigentlich statistisch? Haben die meisten Leute schon mit körperlichen Entzugserscheinungen zu kämpfen, oder ist das eher die Minderheit?
Ja, also spannende Geschichte. Ich hänge noch ein bisschen da an der Dorit. Sie hat ja auch ihren Rauchkater beschrieben.
Obwohl auch Alkohol im Spiel war.
Ja, genau. Also wenn man sich mal die Zusammensetzung natürlich von einer Zigarette so anschaut, Cadmium, Ammoniak, Pestizide, wundert es einen eigentlich ja nicht, ne, dass das eklig ist und so weiter. Diese Aversionstherapie, das ist in der Regel etwas, was kurzfristig wirklich helfen kann, aber umso toller, dass es bei der Dorit langfristig geholfen hat. Ne? Und das ist natürlich wirklich auch, also so schlimm muss ein Entzug nicht sein. Die klassischen Entzugssymptome, das ist ja zum Beispiel starkes Schwitzen, Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen, ein bisschen vielleicht auch Schlafprobleme. Aber vor allen Dingen, was von den meisten als sehr unangenehm erlebt wird, das ist diese innere Unruhe und diese Gereiztheit, Angespanntheit. Und das betrifft schon, also ich sag mal so, bei den körperlich abhängigen Rauchern, die also so etwa 20 Zigaretten am Tag rauchen, gut 2/3, die das über einen Zeitraum von 2, 3, 4, 5 Wochen oft recht einschränkend erleben. Und da hat sich jetzt zum Sommer hin im Deutschen Bundestag eine Mehrheit gefunden, die jetzt entschieden hat, dass diesen Menschen geholfen werden sollte, dass sie sozusagen eben auch den Anspruch auf ein Rezept haben sollten. Und wir warten jetzt noch auf die Umsetzung. Und diese Medikamente können eben diesen Entzug deutlich abmildern und damit das Durchhalten erleichtern.
Frau Fitztum, Sie haben gerade vorhin gesagt, im Bundestag gab es einen Beschluss, dass zukünftig Raucher oder die aufhören wollen und Entzugserscheinungen haben, Anspruch auf ein Medikament haben. Was genau hat es damit auf sich?
Genau. es gibt eben viele Raucher, denen das Durchhalten ohne Unterstützung schwerfällt, und es gibt eben erprobte Medikamente, beispielsweise eben ein Nikotinersatzpflaster, aber eben auch noch zwei andere Medikamente, die dafür sich bewährt haben, den Entzug zu unterdrücken und eben das Durchhalten zu erleichtern. Und in Zukunft wird es so sein, dass die werdenden Ex-Raucher alle 3 Jahre Anspruch haben, dass sie das sozusagen auf Rezept sich verordnen lassen können, natürlich in Abstimmung und in Beratung mit ihrem behandelnden Arzt.
Mhm. Und das heißt aber, das ist schon auch rezeptpflichtig. Also man bekommt es auch jetzt nicht ohne Rezept.
Genau. Also die Nikotinersatzpräparate ja, die kann man so kaufen. Aber ich würde das trotzdem empfehlen, mit dem Arzt zu besprechen. Da gibt es unterschiedliche Dosierungen und auch unterschiedliche Empfehlungen, wie das angewendet werden soll.
Und diese Medikamente, die es dann zukünftig geben kann, was ist das? Was ist da drin?
Also die setzen sozusagen im Gehirn an diesen bekannten Rezeptoren an, wo normalerweise eben das Nikotin sich draufsetzt, und die verstopfen dann quasi diese Rezeptoren, sodass das Rauchen nicht mehr ankommt und auch kein Rauchhunger entsteht.
Ah ja, da werden ja wahnsinnig viele Raucher, die das jetzt hören und denken, ich habe 8 Anläufe gemacht, ich habe es nie geschafft, werden ja aufatmen und sagen, klasse, ein Medikament und zack, ich werde geheilt.
Ja. Genau, also tatsächlich wird es auch oft so berichtet, ne? Aber auch dieses Medikament wirkt am allerbesten, wenn man das noch zusätzlich mit einer Gruppenentwöhnungstherapie verbindet, ne? Weil trotz allem natürlich die Gewohnheiten und Rituale eine große Rolle spielen. Und das zweite Medikament, das es da noch gibt, das ist eigentlich ein Antidepressivum, und man hat gemerkt, ne, gerade bei Menschen, die sozusagen vor allen Dingen bei stressigen Situationen verstärkt rauchen, dass die von diesem Medikament sehr profitieren.
Okay, und diese Medikamente, die gibt es aber jetzt auch schon, werden aber nur in Einzelfällen verschrieben, und zukünftig hat
die
man
muss
aber
man
ein Anrecht
leider
drauf, oder wie ist das?
Ja, die muss man leider zurzeit in Deutschland noch bezahlen, und das ist eben auch gerade eine der sinnlosen Hürden sozusagen der Entwöhnung, dass man was Gutes für sich tun will und dann quasi noch selber dafür aufkommen muss.
Okay, also das wird die Rauchentwöhnung für viele leichter machen. Dann noch kurz zu den Nikotinpflastern, Nikotinkaugummis und so. Ich habe mal irgendwo von einem Suchtmediziner den Satz gelesen, naja, das ist ja so, als wenn sie einem Alkoholiker dann halt den Alkohol in anderer Form geben, es hält ihn trotzdem süchtig. Ist das bei den Pflastern und Nikotinprodukten auch so?
Eigentlich nicht, weil die Aufnahme natürlich einerseits über die Haut oder die Mundschleimhaut erfolgt und vor allen Dingen auch die Wirkgeschwindigkeit dieses enthaltenen Nikotins ganz anders ist. Wenn Sie rauchen, ist das Nikotin in 7 Sekunden im Gehirn, und das macht uns so schnell so stark abhängig, und über die Haut dauert das also eine halbe Stunde, bis das anflutet. Das ist eine kontrollierte und deutlich geringere Menge auch an Nikotin, die Sie da bekommen. Das heißt, es ist nicht so, dass Sie vergessen, dass Sie früher geraucht haben und überhaupt nie mehr dran denken, sondern es ist nur so, dass sie sagen können, diese Verlangensattacken werden jetzt erträglich. Und mit meinem Willen kann ich es jetzt auch durchhalten.
Okay, das sind ja gute Aussichten. Das heißt, es gibt ja schon so ein paar Sachen neben der puren Willenskraft, die man da machen kann.
Absolut.
Oliver hat uns dazu eine ganz schöne Mail geschrieben, finde ich, und schreibt: Am 24. November 98 rauchte ich die letzte Zigarette meines Lebens. Ich war bei meinem Hausarzt und fragte, was sei besser für mich, weiter rauchen oder aufhören, denn er hatte 3 Schachteln am Tag geraucht. Der Arzt antwortete, aufhören. Da entstand mein Entschluss. Im Treppenhaus des Arzthauses keine mehr anstecken. Stecken, auf dem Weg zum Auto nicht, auf der Fahrt zum Dienst nicht, im Dienst nicht, und dort beim Dienst erzählte ich überall, ich bin jetzt Nichtraucher. Niemand glaubte mir und ich wäre bei Zuwiderhandeln unsterblich blamiert. Am nächsten Tag eröffnete ich ein extra Nichtraucherkonto, welches meinem bisherigen Konsum gemäß schnell wuchs, und um mich zu feiern, stellte ich mir jedes Jahr eine Nichtraucherurkunde am PC aus. Als neues Ritual lutschte ich stattdessen ein Bonbon. Nach 2 Jahren waren alle Raucherrituale aus meinem Gedächtnis verschwunden. Freiheit, Ausrufezeichen. Ich will lebenslänglich frei bleiben. Du auch, fragt Oliver in die Runde. Frau Witzow, mir ist eins aufgefallen bei den vielen Einträgen, die wir haben im Chat auf rbb888.de. Da schreiben gar nicht so wenige von so besonderen Ereignissen, warum sie dann mit dem Rauchen aufgehört haben. Jacqueline zum Beispiel hat uns geschrieben, als vor gut 6 Jahren die Katze meiner Eltern an einem Tumor im Mund litt und deswegen nicht mehr essen und trinken konnte und eingeschläfert werden musste, war das mein Anlass. Ich habe mir selbst gesagt, dass es mir höchstwahrscheinlich irgendwann auch so oder zumindest ähnlich geht, wenn ich nicht aufhöre. Ich hatte etwa 15 Zigaretten pro Tag geraucht und dann hat sie angefangen, Nichtrauchertagebuch zu führen und hat aufgehört. Ist das auch bei Ihnen, was Sie erleben, bei vielen Leuten so, dass da mal einmal so ein Moment kommen muss, so ein Schicksalsschlag will ich jetzt nicht sagen, aber schon irgendwas, was raussticht und dann kann man das als Chance nehmen?
Ganz genau. Ne? Also das Timing und eben eine besondere Gelegenheit, das kann, wie gesagt, wirklich ein Krankheitsfall in der eigenen Familie sein, das kann ein eigener Krankenhausaufenthalt sein, das kann aber auch, wie es, glaube ich, weiter unten im Chat auch beschrieben ist, so eine Fastenwanderung sein. Also wenn einfach sozusagen im Leben alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird, dann kann das eben dazu führen, dass man wirklich die Energie aufbringt und sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt gehe ich es an. Und dann ist es oft auch so, dass sich da wirklich viele Blockaden im ganzen Alltag lösen und man auch mehr Energie für mehr Sport, für bessere Ernährung, für mehr auf sich selber achten hat. Und dann ist so ein Aufhörversuch meistens von Erfolg gekrönt.
Das heißt ja im Umkehrschluss, dass ich mir auch bewusst das mal anschauen kann, oder? Wo wären denn vielleicht so Gelegenheiten, was mir den nötigen Tritt in den Hintern geben könnte?
Also ganz, wie soll ich sagen, regelmäßig ist es natürlich bei jedem Arztbesuch die Möglichkeit. Na, da gibt es immer die Möglichkeit, drüber zu sprechen. Was denken Sie drüber? Wie sollte ich es angehen? Der Arzt kennt sie lange, betreut sie lange und weiß eben auch, was sind verlässliche Methoden und was bringt es in ihrem besonderen Fall für ihre Gesundheit und für ihr Wohlbefinden, wenn sie jetzt aufhören.
Frau Fitzung, Sie geben ja auch, habe ich gesehen, so Nichtraucherseminare, ne? So Rauchentwöhnungskurse. Zweimal die Woche geht man dann dahin, und lernt da was? Wie muss man sich das vorstellen? Also vielleicht ist ja so ein Seminar, wo man mit anderen zusammen sich sozusagen aus der Sucht arbeitet, eher was für Leute, die jetzt mit Medikamenten nicht so viel anfangen können oder sagen können, alleine reicht mein Antrieb nicht.
Genau. Also es ist natürlich dieses Gefühl, in einem Boot zu sitzen und zusammen ein Projekt umzusetzen. Man hat da natürlich dann auch viele Gesprächsthemen miteinander und merkt natürlich auch sozusagen erstens, dass man nicht alleine ist und zweitens, dass es eben viele Lösungsansätze gibt. Also wir besprechen natürlich einerseits Entspannungsmöglichkeiten, wir besprechen Ernährungsumstellungen, wir besprechen natürlich auch die gesundheitlichen Aspekte. Aber eben auch ganz, handfeste Dinge wie kann ich es in Zukunft machen, wenn ich beim Geburtstag eingeladen bin oder wenn ich eben Alkohol trinke. Mhm. Also diese Rückfallprophylaxe ist ein wichtiger Aspekt, genauso wie natürlich überhaupt die Selbstreflexion, warum habe ich überhaupt angefangen und welche Vorerfahrungen habe ich vielleicht auch schon mit früheren Aufhörversuchen.
Mhm. Muss man sich das so vorstellen, eher wie eine Therapie oder wie so eine lockere Runde? Oder muss jeder am Anfang erstmal sagen, warum er immer noch Raucher ist?
Also beginnen tut es in der Regel damit, dass wir in der Ausatemluft den Kohlenmonoxidgehalt messen. Das heißt, wir können sehen, hat jemand geraucht oder ist es ihm schon gelungen, rauchfrei zu bleiben. Mhm. Und da hat man natürlich dann schon mal einen guten Einstieg. Das ist aber auch ein Aspekt, der einen so ein bisschen über den Tag hilft. Ne? Wenn man weiß, okay, heute Nachmittag muss ich sowieso wieder ausatmen und in dieses Gerät pusten. Das hilft einem dann auch manchmal über einen schwachen Moment hinweg.
Zweimal pro Woche diese Kurse. Der nächste Kurs, sehe ich, fängt an am 13. schon, also in der kommenden Woche schon. Und genau. Wo findet man Infos? Auf vivantes.de?
Ganz genau. Also da ist der Infoabend. Die Zuhörer können sich gerne nochmal vorher per E-Mail oder per Telefon bei mir melden, wenn sie teilnehmen möchten. Das ist kostenlos, unverbindlich. Es gibt aber auch eine sehr gute Webseite, die heißt rauchfrei-in-berlin.de. Da sind alle seriösen Anbieter in ganz Berlin aufgeführt.
Claudia hat uns geschrieben und mit so einer Geschichte, wo ich mir immer gar nicht vorstellen kann, dass es das noch gibt. Aber sie schreibt, mein Bruder und seine Frau sind seit Jahren starke Raucher und scheinen auch nicht aufhören zu wollen. Ein Kind haben sie schon, das zweite ist gerade unterwegs. Während der Schwangerschaft raucht meine Schwägerin zwar nicht, danach wird sie aber wieder anfangen und mein Bruder raucht die ganze Zeit weiter. Und Claudia schreibt, ich mache mir große Sorgen um meine beiden Neffen und gerate deswegen regelmäßig mit meinem Bruder aneinander, weil ich keinerlei Verständnis für die gesundheitliche Gefährdung von Kindern habe. Also ich kenne das noch aus meiner Kindheit, dass auch im Auto oder wo immer Kinder waren, auch wie selbstverständlich geraucht wurde. Ich dachte, heute ist das vorbei. Also kurzum, was tut man den Kindern an, wenn man sie passiv rauchen lässt?
Ja, also das ist tatsächlich auch ein Thema, wo viele an ihre Grenzen kommen. Es ist so, die Kinder atmen einfach schneller. Das heißt, die nehmen in kürzerer Zeit in den Innenräumen mehr Schadstoffe auf. Und natürlich ein Körper, der sich sozusagen erst entwickelt und wächst, ist besonders anfällig. Das heißt, es gibt eben sehr viele, je nach Altersgruppe der Kinder natürlich, Gefahren, die da lauern. Unter anderem eben sowas wie die Entwicklung eines Asthmas, eine chronische Mittelohrentzündung beispielsweise, aber auch bei den ganz Kleinen zum Beispiel hat man gesehen, dass gerade dieser plötzliche Kindstod sehr stark auch sozusagen vom Rauchverhalten der Eltern beeinflusst wird. Natürlich ist es auch in der Schwangerschaft schon ein Problem, wenn die Schwangeren dem Passivrauch ausgesetzt sind. Weil auch da hat man eben gesehen, dass es sehr viel mehr Komplikationen während der Schwangerschaft und während der Geburt geben kann. Und das zweite Problem, das man jetzt eigentlich erst seit etwa 10 bis 15 Jahren beforscht, das ist sozusagen die Ablagerung des Rauchs auf der Kleidung beispielsweise oder auf den Oberflächen in der Wohnung. Ne? Also Sie kennen das, die kleinen Kinder krabbeln viel am Boden rum, schlecken viel ab, stecken sich viel in den Mund und gerade diese Stoffe, die sich durchs Rauchen auf diesen Oberflächen ablagern, können so eben in den kindlichen Körper gelangen und verursachen wirklich relativ große Schäden, die man natürlich nicht immer sofort in ihrer ganzen Tragweite erkennen kann. Und deswegen ist es oft auch für die Eltern sozusagen so schwer zu verstehen. Ne? Das ist alles nicht mit unserer eigenen Nase oder mit unseren eigenen Augen sichtbar. Und dennoch ist es eben da und kann, wie gesagt, zu schweren Einschränkungen bei den Kindern führen.
Die Experten mit dem Thema Wege aus der Nikotinsucht und der Suchtexpertin vom Vivantes Klinikum in Neukölln, Dr. Karin Fitztum, uns zugeschaltet und mit noch einer Karin, unsere Hörerin Karin aus Reinickendorf am Telefon. Hallo Karin, moin.
Ja, guten Morgen.
Karin, Sie haben sich, als Sie beschlossen hatten, aufzuhören zu rauchen, einen akribischen Plan gemacht. Wie, wann, warum das funktionieren sollte? Erzählen Sie uns mal, wie Sie vorgegangen sind.
Ja, also ich habe mich eigentlich geärgert über die immer neuen Steuererhöhungen und gleichzeitig hat es mich auch geärgert, dass der Rauch also auch immer gerochen hat. Und da habe ich mich darauf vorbereitet, circa 3 Wochen, was mache ich, wenn ich Appetit kriege oder wenn die Sucht so groß wird, wie kann ich das überbrücken, wie kann ich meine Ernährung entsprechend umstellen, dass ich nicht zu dick werde und so weiter und so fort. Und dann habe ich einen Termin ausgewählt und zwar war das einmal der Termin, an dem mein Vater am 2.7., am 2.4.07, 1907, 100 Jahre alt geworden wäre. Und ich habe den 2.4.2007 genommen als Anlass, aufzuhören zu rauchen. Und das habe ich auch zwar mit großer Schwierigkeit und ja, hat enorme Kraft gekostet und hat auch hat ganz viel bewirkt, dass meine Mitmenschen, also mein Partner und mein Sohn haben mich doll unterstützt. Und da habe ich es geschafft, jetzt 15 Jahre im April nicht mehr zu rauchen. Und super. Jedes Jahr feiere ich diesen Tag.
Das ist toll, klasse. Danke Karin für den Anruf und schön zu hören, dass solche Strategien dann funktionieren können, wenn man es denn möchte und einen guten Plan hat. Alles Gute, danke.
Gut, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Frau Fitztum,
ich glaube, das zeigt ein bisschen auch die Schwierigkeit sozusagen oder die Herausforderungen, denen man sich da gegenüber sieht mitunter. Man braucht natürlich wirklich für viele Gelegenheiten viele Rezepte und viele Ideen und kommt eben nicht mit einer Lösung voran. Mhm. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass natürlich die Raucher sehr disziplinierte Menschen sind. Ne? Die Vorräte an Zigaretten und so weiter gehen ja niemals aus. Und genau diese Disziplin kann man sich natürlich auch beim Aufhören zunutze machen.
Ich fand das jetzt so toll zu hören, dass man das alles auch selbst erarbeiten kann. Ne? Also man kann ja im Prinzip auch morgen aufhören und dann mal gucken, wie es geht. Und aber man überlistet sich ja quasi so ein bisschen selbst, indem man sich da so einen Plan macht und ein gewisses Datum sucht, was eine Bedeutung hat und so. Also es muss nicht immer ein Schicksalsschlag oder eine Operation sein oder so. Man kann sich das auch selbst da so hinlegen.
Genau, aber ich glaube, was deutlich geworden ist, dass die Vorbereitung natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, zum Beispiel eben auch, dass die Familie eingeweiht ist. Ne? Damit macht man sich schon ein bisschen dieses Hintertürchen zu, falls es nicht klappen sollte, dass es keiner merkt.
Mhm. Okay, ja. Ja, das haben wir vorhin ja auch in einer Mail gehört, dass ein Hörer all seinen Arbeitskollegen gesagt hat, er ist jetzt nicht Raucher und es wäre fürchterlich blamabel gewesen, wenn er nicht durchgehalten hätte.
Genau, also so ein bisschen Druck.
Fast 3 Stunden lang haben wir geredet über verschiedene Strategien, wie man von der Nikotinsucht wegkommt. Wir haben über Medikamente gesprochen, die einem dabei helfen können, über so Nikotinpflaster, ob es mit dem Dampfen vielleicht was bringt, sich darüber vom Nikotin wegzubewegen. Wir haben über Rauchentwöhnungskurse gesprochen und über vieles mehr. Und dafür bedanke ich mich bei unserer Expertin heute, der Suchtexpertin vom Vivantes Klinikum Neukölln, Dr. Karin Fitztum. Vielen Dank, Frau Fitztum, dass Sie heute uns zugeschaltet waren. Die ganze Zeit.
Vielen Dank für die Einladung und für die spannenden 3 Stunden.
Frau Fitztum, wenn am 13. Januar das nächste Nichtraucherseminar startet, was Sie leiten, was sagen Sie da den Teilnehmern und allen, die jetzt zuhören, sagen Sie allen, Sie können es auch schaffen?
Eben, genau, keine Angst vor der Angst und einfach ausprobieren und mitmachen und wenn es ein Stolpersteinchen gibt, einfach wegkicken und weitermachen.
Haben Sie selber eigentlich mal geraucht und erfolgreich aufgehört?
Die Frage gibt es ab und zu mal und das ist für mich immer so ein bisschen ein Alarmsignal, bin ich womöglich nicht einfühlsam genug? Ich glaube, die letzten 3 Stunden haben Ihnen vielleicht auch gezeigt, wie unterschiedlich die Menschen sind und dass es also nicht so drauf ankommt, wie es in meinem Leben gewesen ist, sondern immer individuelle Lösungen auch zu finden, damit jeder das schafft, aufzuhören.
Eine sehr diplomatische, kluge Antwort. Vielen Dank, Frau Fitztum. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, alles Tschüss. Liebe. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg bei der Rauchentwöhnung wünscht Ihnen Hendrik Schröder. Tschüss.
Das war der RBB 888 Podcast Die Experten.